Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch, liebe Gemeinde Bogenhofen. Liebe Freunde, liebe Gäste, herzlich willkommen. Auch liebe Gottesdienstbesucher über den Livestream, seid herzlich willkommen. Ich wünsche euch allen ein gesegnetes neues Jahr 2026. Ein neues Jahr beginnt und Gott möchte auch in diesem Jahr uns begegnen, zu uns sprechen und möchte mit uns sein. Vor 2 Wochen waren wir noch am Ende des letzten Jahres und da hatte ich eine Predigt gehalten über Immanuel, Gott mit uns. Also habe ich mir gedacht, 2 Wochen später sind wir im neuen Jahr, nennen wir die Predigt, bleibe bei uns. Bleibe bei uns, Skeptiker begegnen Jesus. Ich weiß nicht, wie es euch geht, in diesen letzten Wochen haben so viele Gespräche stattgefunden, zumindest habe ich es so erlebt. Wenn man sich die Nachrichten anschaut und über die Ereignisse, die jetzt gerade abgehen, nachdenkt, merkt man, da ist sehr viel Unsicherheit, da sind sehr viele Themen, die auf dem Tisch sind, da sind sehr viele Fragezeichen, was wird uns im Jahr 2026 erwarten? Und das eine oder andere Gespräch geht einfach in diese Richtung, okay, was wird kommen? Man ist irgendwie ziemlich skeptisch. Und dann auch doch diese Frage, ob der Glaube an Gott überhaupt hier noch irgendwie uns helfen kann in dieser Zeit. Jedenfalls, wir diskutieren sehr viel, zumindest habe ich das so erlebt, in diesen Wochen, Monaten über die Ereignisse, die unsere Welt betreffen, weil die Schlagzeilen einfach in diese Richtung gehen. Aber vor ungefähr 2000 Jahren waren es andere Schlagzeilen. Auch damals hat es im Römischen Reich große, große Kriege gegeben, große Herausforderungen, Konflikte. Aber an diesem einen Wochenende waren die Schlagzeilen in Jerusalem mit einer anderen Heading überschrieben, nämlich diese Frage um diesen Jesus und seinem Tod. Und so hat es die Menschen damals total beschäftigt, was es jetzt mit diesem Jesus auf sich hat. Und sie haben miteinander geredet und diskutiert. Und das führt uns direkt in dieses Kapitel von Lukas, Kapitel 24. Und es ist sehr interessant, wenn wir uns dieses Kapitel anschauen, was gerade Ralf auch vorgelesen hat, diesen längeren Abschnitt. Weil das sind einige dieser wenigen Texte aus der Bibel oder aus dem Neuen Testament, wo uns berichtet wird, was nach der Kreuzigung geschehen ist. Es gibt ja sehr wenige Berichte von diesen sogenannten 40 Tagen, unter denen Jesus noch bei seinen Jüngern war. Aber das ist einer von denen. Tatsächlich finden wir ihn auch nur im Lukas-Evangelium. Und hier wird uns quasi ein Blick gegeben, hier wird quasi der Vorhang zur Seite gerückt, was die Menschen damals erlebt haben, nachdem das alles passiert ist. Hier ist die Rede von 2 Personen und ich möchte gerne die Predigt in 3 Punkte unterteilen. Und zwar, der erste Punkt ist der verlorene Himmel. Der 2. Punkt ist der Sprung des Glaubens und der 3. Punkt ist Bekehrung als Begegnung. Ich glaube, es gibt noch viele andere Dinge, die wir aus dieser Geschichte lernen können, aber zumindest diese 3, der verlorene Himmel, der Sprung des Glaubens und Bekehrung als Begegnung. Ich möchte zu dem ersten Gedanken kommen, was die Menschen, zumindest wird hier von diesen 2 erzählt, was ihnen durch den Kopf gegangen ist, was die Überschriften waren nach dem Ereignis des Todes von Jesus. Hier ist ja die Rede gewesen von 2, die auf dem Weg waren hin zu diesem Dorf Emmaus. Ich denke, dass manche oder viele von euch diese Geschichte schon kennen. Wir wissen jetzt nicht genau, ob sie in diesem Dorf wirklich gewohnt haben, ob sie von dort sind oder ob sie vielleicht, so wie viele andere, auch Pilger gewesen sind, die zum Passa und zum Fest der ungesäuerten Brote gekommen sind und dort ihre Unterkunft hatten. Wir wissen es nicht genau. Aber auf alle Fälle wird uns gesagt, sie waren dort auf dem Weg hin. Und wenn wir jetzt über diesen verlorenen Himmel sprechen, möchte ich euch ein Gespür dafür geben, wie es diesen beiden Menschen gegangen ist. Wenn wir das einmal ganz kurz überfliegen, wird jetzt hier gesagt, siehe, diese waren dort unterwegs und hinter sich im Rücken liegt Jerusalem. Vielleicht waren sie nur auf dem Weg zurück nach Hause von dem Fest, aber man könnte auch quasi im Bild gesprochen sagen, der heilige Ort Jerusalem liegt hinter ihnen. Sie gehen weg von dort. Der Gottesdienst ist vorbei und du gehst nach Hause. Die Frage ist nur, mit was für einer Haltung und was für einer Gesinnung gehst du nach Hause? Die Geschichte geht weiter und es wird uns hier gesagt, dass sie miteinander redeten. Und dieses Reden kommt in diesen paar Versen sehr oft vor, aber es findet auch einen Höhepunkt, weil wenn wir uns den Vers 15 anschauen, da steht, sie redeten und dann heißt es hier, dass sie auch miteinander Dinge besprachen. Und dieses Wort, was dort steht, deutet darauf hin, dass sie miteinander fast wie diskutierten, debattierten. Das ist ein heftiges Miteinander-Austauschen über das, was hier passiert ist. Mit anderen Worten, hier wird über die Schlagzeilen gerade gesprochen. So wie heute momentan Menschen vielleicht über die Ereignisse diskutieren, die gerade abgehen, waren diese beiden miteinander in einem sehr engen diskutierenden Austausch, was hier eigentlich gerade passiert ist. Vielleicht das eine Argument gegen das andere Argument. Kann es wirklich sein? Ist es wirklich wahr? Wie konnte das Ganze passieren? Das Ganze wird dann aber noch ein bisschen auf die Höhe gebracht, denn als dann diese unbekannte Person sich dazugesellt und dann auch noch fragt, ja, was sind das für Geschichten, sagen die beiden Personen in einer traurigen Haltung, sie bleiben stehen und sagen traurig, bestürzt, eigentlich fassungslos, dass diese Person das irgendwie nicht weiß. Hast du das nicht mitbekommen? So wie wenn dich jemand heute fragen würde, Ukraine, Russland, was ist passiert? Dann greifst du dir den Kopf und denkst dir, Moment, Entschuldigung, aber hast du noch nie in den letzten Jahren, versteht ihr? Das heißt, sie sind fassungslos über das, was passiert. Sie haben den heiligen Ort hinter sich, sie haben den Gottesdienst zurückgelassen, sie diskutieren über die ganzen Dinge, sie sind traurig und noch dazu wird dann gesagt, in Vers 21, dass ihre Hoffnungen zerplatzt sind. All ihre Träume, ihre Vorstellungen sind am Ende. Das ist eine absolute Desillusionierung von all dem, was sie sich erträumt hatten. Es ist vorbei. Und dann kommt noch die Geschichte, dass dann einige Frauen da waren und gesagt hatten, ja, wir haben ihn gesehen, das Grab ist leer. Sie werden hinzu noch verwirrt. Und nicht nur das, wir sehen aus dem Vers 11, wie ihre Haltung war auf das, was die Frauen gesagt hatten. Ihre Haltung in Vers 11 heißt es, dass dieses Gespräch von den Frauen ihnen wie ein leeres Geschwätz erschien. Mit anderen Worten, wir erkennen bei diesen Personen einen absoluten Verlust von jeglicher Hoffnung und einen absoluten Unglauben über die Dinge, die gerade passiert sind. Da denkst du, wie kann das bitte sein, wenn das Menschen sind, die schon einige Jahre mit Jesus unterwegs waren? Menschen, die vielleicht Gottesdienst für Gottesdienst besucht haben, aber plötzlich in einem Moment ihres Lebens ankommen, wo sie das Heilige hinter sich lassen, den Gottesdienst hinter sich lassen, traurig sind, bestürzt und all das, was sie bisher geglaubt haben, ihnen keine Hoffnung mehr gibt und sie das einfach rational nicht mehr fassen können. Eine absolute Desillusionierung. Und hinzu, und das ist jetzt, finde ich, ein ganz, ganz harter Punkt. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber in dem Moment, wo sie das alles erleben, ist für sie der Himmel verschlossen. Denn es heißt, dass Jesus, wir wissen es, weil wir es so lesen, mit ihnen geht, Vers 15, aber sie ihn nicht erkennen. Mit anderen Worten, Gott ist verborgen. Ein verborgener Gott inmitten deines Leids. Meine Frage an euch, kennt ihr Menschen, die das Heilige hinter sich gelassen haben, die vom Gottesdienst heimgegangen sind, desillusioniert, die nicht mehr glauben können und manche Leute sagen, doch, 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 das mit Jesus stimmt und du kannst ihm keinen Glauben mehr schenken? Kennt ihr Menschen, die in ihrem Herzen todtraurig sind, weil sie einen Verlust erleben, wo sie merken, es ist irgendwie unmöglich mehr zu glauben, es funktioniert einfach nicht und hinzu rufst du und es kommt keine Stimme vom Himmel und Gott scheint verborgen? Kennt ihr solche Menschen? Merkt ihr, warum dieser Bericht so interessant ist? Er wird nur von Lukas hier erwähnt. Aber ich habe den Eindruck, dass die Geschichte, die diese zwei Menschen hier durchmachen, eigentlich ein Spiegelbild ist von dem, was wir in unserer modernen Gesellschaft gerade erleben. Wir haben das Gefühl, der Himmel ist verloren gegangen. Und Gott schweigt. Als die Adventgemeinde entstanden ist, im 19. Jahrhundert, da hat es in der Christenheit Bewegungen gegeben. Bewegungen in die Richtung, dass wenn du Landeskirchler warst, der Glaube allmählich erodiert ist. Das ist nicht nur ein Phänomen des 20. und 21. Jahrhunderts, sondern ganz stark im 19. Jahrhundert ist das reingekommen. Die Menschen haben in unserer westlichen Gesellschaft gelernt, über die Jahrhunderte davor seit der Aufklärung gelernt, ohne die Möglichkeit Gottes ihr Leben zu gestalten. Das hat es davor nicht gegeben. Aber wir haben es gelernt, dass man ohne Gott leben kann, sich das vorstellen kann. Ich möchte euch von einem britischen Dichter einmal das vorlesen, wo das genau auf den Punkt gebracht wird. Matthew Arnold, ein sehr bekannter Schriftsteller zu der damaligen Zeit, wo unsere Pioniere die Adventgemeinde gegründet haben. Er hat genau in dieser Zeit gelebt. Er beschreibt es in einem seiner Gedichte folgendermaßen. Oh, hätte ich doch in dieser großen Zeit gelebt. Indes wir glaubten, wandelte er auf Erden und sein Grab war offen. Der Ruf erschallte aus Kammer, Kirche und Zelt. Und Christus war zur Stelle, um zu retten. Jetzt ist er tot. Vergebens betrachten die Menschen hoffnungsvoll sein stummes Grab. Noch erklangen die altgewohnten Reden. Doch jedes Wort war tot. Es spiegelt die gesellschaftliche Stimmung vieler Menschen im 19. Jahrhundert wider. Weil sie den Eindruck bekommen, dieser Gott ist verborgen. Und wir schaffen es irgendwie, unser Leben alleine zu gestalten. Gott sei tot! Und in diesem Gedicht drückt er diese tiefe Zwiespältigkeit aus, der Unmöglichkeit des Glaubens. Und das war im 19. Jahrhundert. Und es ist weitergegangen über das 20. Jahrhundert. Und einer unserer zeitgenössischen Autoren heute, ein ganz berühmter, bedeutsamer Schriftsteller, ist Julian Barnes, auch ein Engländer. Und Julian Barnes schreibt in seinem Buch Nothing to be frightened of, nichts, was man sich fürchten müsste, Folgendes. Ich glaube nicht an Gott, aber ich vermisse ihn. Julian Barnes ist ein Atheist, bekennender Atheist. Aber in dieser kurzen Einleitung seines Buches, zeigt er, wie es sich anfühlt, in einer nachchristentümlichen Gesellschaft zu leben. Eine Gesellschaft, in der Kirche, Glaube an die Institution Kirche, an die Religion, keine Bedeutung mehr hat. Das Übernatürliche wird quasi abgesteckt. Es kommt den Menschen vor wie ein kindliches Geschwätz. Es zeugt nicht von männlicher, heroischer Reife, die heute so im Konsens unserer Gesellschaft postuliert wird gegenüber dem, dass man glaubt. Wir merken, dass unsere Zeit heute eine Zeit ist, die Gott hinter sich gelassen hat, wo Kirche und Glaube an das, was die Bibel sagt, hinter uns geblieben ist. Aber gleichzeitig finden wir in diesem Wort von Julian Barnes dieses unangenehme Gefühl, etwas zu verlieren. Habt ihr das gehört? Ich glaube nicht an Gott, aber ich vermisse ihn. Es ist dieses Gefühl des Verlusts, dieses Unbehagen. Vielleicht geht uns da etwas ab als Menschen. Und dann ein letztes Beispiel noch. Wir gehen mit unseren Jugendlichen manchmal im Sommer so auf Freizeiten, auf Camps. Es gibt nicht nur Camps von der Kirche und von der Gemeinde. Es gibt auch Atheisten-Camps. Und ein Mädchen, 13 Jahre alt, kam von einem Atheisten-Camp zurück und sagte Folgendes. Wisst ihr, Gott könnte den gesamten Atheismus ausrotten, wenn er nur auftauchen würde. Ich meine, stellt euch das mal vor, wie schwer wäre es für den Allmächtigen, jeden Tag um 15 Uhr die Wolken zu verziehen, um sich Gottes Zeit zu machen und zu sagen, hey Leute, hier bin ich, bis dann. Wenn er das täte, gäbe es doch keinen Grund mehr für den Atheismus. Warum tut er es dann nicht, wenn wir doch an ihn glauben sollen? Ein verborgener Gott als ein Argument gegen die Existenz Gottes. Ist ein Argument, was seit den 90er Jahren ganz stark in unserer Gesellschaft da ist. Wenn man diese ganzen Aussagen hört, fragt man sich vielleicht, verunsichert das auch gläubige Menschen? Kann das vielleicht auch Christen verunsichern? Und der Punkt ist ja. Weil wir in einer Zeit leben, in der immer mehr Menschen diese Unsicherheit haben und dieses Gefühl haben, ich kann auch mein Leben ohne Gott sehr gut führen und gestalten. Und je mehr Menschen so leben, umso mehr bewegt sich das irgendwo um dich herum. Auch gläubige Menschen können Unsicherheit erleben. Da ist manchmal dieser nagende Zweifel. Nicht, dass man komplett alles über Bord werfen würde, aber was ist, wenn Gott vielleicht verborgen erscheint? Was ist, wenn dieser Gott vielleicht nicht eingreift in dem Moment, wo du es dir erwartet hättest? Die Härte des Lebens und die ganzen alternativen Lebensentwürfe zeigen dir, das rüttelt an den Gewissheiten, selbst bei gläubigen Christen. Und wenn wir jetzt zurückkommen zu der Geschichte hier von diesen beiden Personen, fällt etwas auf. Diese beiden Personen, die hier unterwegs waren, die haben zwar viel von Jesus gehört, die hatten davor viele, wahrscheinlich einige Jahre mit ihm verbracht, Predigten von ihm gehört, aber der Schmerz, den sie hier erleiden, der Schmerz, dass Jesus gestorben ist, bei ihnen zerbricht komplett eine ganze Welt. Und es ist verständlich, wenn man einen lieben Menschen verliert. Du fällst quasi in ein tiefes Loch. Aber hier wird noch etwas gezeigt. Denn das Leid, was diese Christen hier durchmachen, diese gläubigen Menschen, ist eigentlich ein dreifaches Leid. Denn sie leiden nicht nur deswegen, dass Jesus gestorben ist, sondern sie leiden in zweiter Hinsicht auch, dass ihre Erwartungen, was Jesus hätte tun sollen, nicht erfüllt werden. Ihre Erwartung war, Jesus wird sie von den Römern befreien, weil das aber nicht geschehen ist, zerbricht sie es ein zweites Mal und stürzt sie ein zweites Mal in eine tiefere Ebene des Leids. Und wenn wir von der Ebene jetzt aufs Weitergehen, merken wir, es gibt noch eine dritte Ebene des Leids. Denn in dem Moment, wo deine Erwartungen nicht erfüllt werden, stellst du dir vielleicht irgendwann mal die Frage, warum ich? Warum trifft mich das Leid? Warum nicht die anderen? Und jetzt ist es so, dass dieses Leid, was die Christen, was diese gläubigen Menschen hier erleben, dass Jesus gestorben ist, was sie in ein tiefes Loch hineinschützt, dass wir das oft erleben und wir können oft nichts dafür. Es gibt Situationen, in denen wir nichts dafür können. Es ist tragisch, wenn Menschen gehen. Aber wir sehen, dass die zweite Ebene und die dritte Ebene des Leids oft selbstgemachtes Leid sind. Aufgrund unserer Erwartungen, unserer Hoffnungen und Träume, die manchmal fälschlicherweise verzerrt sind. Denn hier hatten diese Jünger ihre Hoffnung auf die Befreiung von Rom gesetzt. Jesus hatte nie gesagt, dass er gekommen ist, um die Römer zu befreien, um sie von den Römern zu befreien. Aber genau das passiert immer wieder auch bei uns. Wir haben oft die Erwartungen, wie Gott zu handeln hat. Dabei ist es vielleicht gar nicht das, was Gott im Sinne hat. Und wenn es dann eben nicht eintrifft, dann trifft uns dieses Leid, aber es ist oft selbstgemachtes Leid. Wir könnten vor dem verschont bleiben. Aber hier passiert genau das. Wie oft erträumen wir uns, erhoffen wir uns, dass wir befreit werden von unserem Chef? Oder von dem oder jenem Mitarbeiter? Oder vielleicht von der oder der Situation oder vielleicht von der einen oder anderen Krankheit? Es ist manchmal gar nicht so leicht, aber was ist, wenn die Dinge bleiben? Sind wir dann bestürzt darüber, dass Gott nicht gehandelt hat? Und dann merken wir, wir zerbrechen dran, weil unsere selbstgemachten Vorstellung, wie es zu sein hat, nicht tragen. Es sind quasi wie Ersatzgötter, wenn wir unsere Vertrauen auf diese Dinge stützen. Und wir verlieren den Himmel. Wir verlieren den Blick darauf. Und das sehen wir in dieser Geschichte ganz deutlich. Wenn du das Gefühl hast, den Himmel verloren zu haben, möchte ich dir an dieser Stelle zeigen, manches Mal sind unsere Erwartungen und Vorstellungen verzerrte Vorstellungen. Und wir stürzen uns selbst in dieses Leid. Die Frage ist nur, wenn das selbst Christen passiert, und zwar direkt an diesem Wochenende, wie kannst du, wie kann ich, wie können wir Gewissheit bekommen auf eines Glaubens, der uns durch solche Zeiten durchträgt? Wie gelangst du zur Gewissheit? Stehst im Jahr 2026 am Anfang, du weißt nicht, was dich erwarten wird, aber wie wirst du zur Gewissheit des Glaubens kommen, wenn solche Momente passieren, wenn vielleicht solche Enttäuschungen kommen? Vielleicht selbstgemachtes Leid, das dich umso tiefer stürzt. Und hier kommen wir zu meinem zweiten Punkt. Der erste Punkt, der verlorene Himmel. Der zweite Punkt ist der Sprung des Glaubens. Ich möchte es kurz so einleiten. Manche wissen das vielleicht, ich backe sehr gerne. Mein Vater hat gebacken und als wir Kinder waren, wir haben Brot gegessen ohne Ende. Und jede Woche wurden gebacken 5 Kilo Brot. Und die waren immer wieder weg und ich habe das dann auch fortgesetzt. Und wenn ich wirklich Zeit habe und einfach Freude habe, dann backe ich gerne mit meinen Kindern. Und dann machen wir 5 Kilo Brot. Aber wisst ihr, 5 Kilo Brot zu backen, ist manchmal mühsam. Am Anfang sind die Kinder noch dabei und irgendwann haben sie keine Lust mehr zu kneten, dann kannst du das alles selber zu Ende kneten. Und wenn du diese 5 Kilo da knetest, so richtig viel, ja, irgendwann, da brauchst du echt irgendwann Kraft. Also habe ich mir dann echt nach Jahren jetzt gedacht, warum kaufst du nicht eigentlich eine Knetmaschine? Wäre nicht schlecht, oder? Und dann hatte meine Frau vor einigen Wochen Geburtstag gehabt, also ich mir gedacht, ich schenke meiner Frau, ist auch ein guter Anlass. Natürlich ohne Hintergedanken. Ich schenke meiner Frau eine Knetmaschine. Und jetzt schaut, was passiert. Wie kommt man zur Gewissheit? Das ist jetzt die Frage, die mich bewegt bei diesem Punkt, der Sprung des Glaubens. Wie kommt man zur Gewissheit? Wie kommst du zu einer Gewissheit? Als ich gesucht habe nach der Knetmaschine, da habe ich mir die verschiedenen unterschiedlichen Beschreibungen durchgelesen, habe verglichen und so weiter und habe mir dann die Fakten angeschaut von der Maschine, die Fakten von der Maschine und die Fakten von der Maschine, habe dann überlegt und abgewägt, okay. Und am Ende, du hast zwar die Fakten und die ganzen Dinge, die gut sind, aber der letzte Schritt ist was? Bevor du auf den Knopf drückst, kaufen, was ist der letzte Schritt? Du verlässt den Bereich der Fakten und du musst einen Sprung des Glaubens gehen und sagen, ich entscheide mich für die und schauen wir mal, wie es wird. Ihr Lieben, das ist in fast allen Bereichen unseres Lebens so. Denkt mal, ich meine, wir sind x-mal umgezogen als Predigersfamilie. Jedes Mal mussten wir uns neue Ärzte aussuchen. Und dann schaust du dir das an, Arzt 1, 2, 3 und so, ganz viele Praxen und so weiter. Für wen entscheidest du dich? Ja, die Ausbildung, die Rezensionen und so weiter. Du kannst dir diese ganzen Fakten alle anschauen, aber am Ende des Tages musst du einen Sprung des Glaubens gehen. Und es ist in so vielen Bereichen so, ob es jetzt bei Personal ist, was für das man sich entscheidet, elektronische Geräte, ob es für eine Schule ist oder so, am Ende ist immer ein Sprung des Glaubens da. Du kannst dich quasi Atheist nennen, aber am Ende ist immer ein Sprung des Glaubens, egal für was. Ja, es ist einfach so. Jetzt die Frage, wie man zu einer Gewissheit kommt, ist eine komplexe Frage. Denn sie wird aus verschiedenen Bereichen gespeist. Schaut, das sind zum einen rationale Gründe, ganz klar. Ja, die Maschine oder die Maschine, ja. Da ist aber noch mehr, da ist auch eine Erfahrung dabei. Du hast das Gerät gekauft und irgendwann machst du eine Erfahrung. War es das jetzt oder nicht? Ja, die vielleicht nicht oder die schon. Die Erfahrung spielt genauso eine große Rolle. Aber da gibt's noch mehr, da gibt's wissenschaftliche Methoden, die dir helfen, eine Gewissheit zu bekommen. Aber nicht nur allein wissenschaftliche Methoden. Am Ende sind es auch emotionale Überzeugungen. Und am Ende des Tages ist es ein Sprung des Glaubens. Und wenn du diese ganzen Aspekte zusammennimmst, merkst du, Gewissheit formt sich aus verschiedenen Elementen daraus. Und wenn wir jetzt die Bibel anschauen, sehen wir hier in der Geschichte zwei Leute mit der Frage der Gewissheit. Wie kommen wir zur Gewissheit? Wie sind sie zur Gewissheit gekommen? Und jetzt gehen wir es mal kurz durch. Da sind Frauen zu ihnen gekommen und die haben ihnen gesagt, er lebt. Erster Faktor der Gewissheitsbildung, rational, macht keinen Sinn. Vers 11 sagt, faules Geschwätz. Und das heißt, sie glaubten ihnen nicht. Sie reagieren mit Unglauben. Sie sind nicht zur Gewissheit gekommen, weil ihnen was gefehlt haben? Die Fakten haben gefehlt. Es kann dir jemand sagen, die sei auferstanden, aber wenn die Fakten nicht da sind, glaubst du nicht. Und sie haben nicht geglaubt, obwohl es gläubige Anhänger Jesu waren. Also sind sie selber zum Grab hingegangen und die Bibel sagt uns an der Stelle, sie haben ihn nicht gesehen. Mit anderen Worten, sie wollten auf der Ebene Erfahrung Gewissheit bekommen. Aber sie haben ihn nicht gesehen, also konnten sie auch keine Gewissheit dadurch bekommen. Dann wissen wir aus der Geschichte, dass Jesus später dann bei ihnen, obwohl sie nicht erkannt, einmal scheint. Und auf einmal werden ihnen die Augen aufgetan. Und da heißt es, da sahen sie ihn und auf einmal glaubten sie. Aber wir könnten sagen, das ist nur der halbe Weg, um Gewissheit zu bekommen. Ja, wenn du Jesus siehst und erfährst, ist das der Moment, in dem du zum Glauben kommen kannst. Aber es braucht nur ein 13-jähriges Mädchen vom Atheistenkongress zurückkommen und sagen, hey, wenn er möchte, dass du an ihn glaubst, könnte er doch jeden Tag um 15 Uhr die Himmelsdecke da zur Seite rollen. Aber weil er nicht erschienen ist, glaube ich nicht. Und dann kannst du sagen, ja toll, schön, dass die es erlebt haben, ich habe ihn aber nicht gesehen. Jetzt müssen wir auf eine andere Ebene zugehen. Die haben es so erlebt, wir nicht. Wer schreibt das Evangelium? Schreibt Lukas, oder? Lukas schreibt dieses Evangelium. Und Lukas schreibt das Evangelium für eine bestimmte Zielgruppe. Lukas schreibt für heidnische Menschen. Er schreibt für Menschen, die noch nicht gläubig sind. Theophilus war zu dem Zeitpunkt noch nicht gläubig. Mit anderen Worten, der Lukas, der muss sich jetzt also die Frage stellen, wie kann er Menschen wie Theophilus, für Menschen, die Skeptiker sind, wie kann er sie zum Glauben hinbegleiten, dass sie Gewissheit bekommen? Und das ist jetzt spannend, wie Lukas das macht, weil Lukas den Namen einer dieser beiden Personen nennt, Kleopas, und weil er dann noch erwähnt, dass die Frauen gekommen sind, um zu bezeugen, Jesus sei auferstanden. Und weil er dann noch erwähnt, wie die Reaktion von dem Unbekannten war, oh, ihr unverständigen und langsam trägeren Herzens, das all zu glauben. Wisst ihr, was Lukas eigentlich macht dabei? Er versucht, seine Leser, skeptische Menschen aus der damaligen Zeit, die nicht gläubig sind, er versucht, sie auf eine Art und Weise zum Glauben hinzubegleiten, die auf eine Faktengewissheit hinzielt. Warum? Weil wenn man sagen würde, die Geschichte der Auferstehung ist eine Legende, ist ein Mythos, dann ist das Erste, was Lukas macht, ist zu entkräften. Weil in Legenden der damaligen antiken Literatur hast du nie einen Personennamen so genommen und genannt. Du würdest nicht einen Namen einfach so nennen, wie Kleopas. Das hast du nicht getan in diesen Legenden. Also spricht das gegen Legende. Und dann noch die Frauen. Frauen haben in der damaligen Gesellschaft nicht diesen Stellenwert gehabt, dass ihr Zeugnis wahr sei. Im Judentum hat das Zeugnis einer Frau im Gericht überhaupt nichts gegolten, auch wenn es wahr gewesen wäre. Und Lukas erwähnt aber das Zeugnis der Frauen, was dahin dafür spricht, dass es eben nicht eine Legende ist. Weil ganz ehrlich, wenn du die Geschichte von der Auferstehung Jesu besser verkaufen wollen würdest, dann hättest du nicht die Frauen hier erwähnt. Und dann die dritte Stelle ist, dass Jesus diesen Jüngern, diese gläubigen Menschen hier tadelt. Kommt es gut, wenn du eine neue Geschichte in die Welt bringen willst und am Ende eigentlich, am Anfang eigentlich sagen willst, das sind eigentlich absolute Versager, die diese christliche Gemeinde gründen? Kommt nicht gut, oder? Normalerweise zeigst du die Gründer von irgendeiner Bewegung so von ihrer Schokoseite. Aber hier passiert genau das Gegenteil. Und man fragt sich, warum macht Lukas das? Der einzige Grund, warum Lukas das so macht, dass er ihn Kleopas nennt, dass er die Frauen erwähnt und dass er sogar sagt, Jesus hat die am Anfang alle getadelt. Der einzige Grund kann der sein, dass es wirklich so gewesen ist und somit wahr ist. Also kannst du sagen, okay, das heißt, Lukas möchte seine Leser auf eine Gewissheit des Glaubens bringen, die irgendwie auf dem Faktum, dass Jesus auferstanden ist, sich gründet. Dann kannst du sagen, okay, vielleicht bringt mich das ein Stück weit näher, dem zu glauben, dass das wirklich wahr ist und keine Legende ist. Aber es gibt in dem Text auch noch die dritte Person. Und die dritte Person, die sich hier an die beiden gesellt, zu den beiden gesellt, wir wissen, es ist Jesus, zeigt, wie Jesus diese beiden Menschen zu einer Gewissheit führen wollte. Und wenn wir uns das anschauen, was Jesus tut, ist, dass er weder auf die Fakten seiner Auferstehung anspielt, noch auf eine Erfahrung, dass er erfahren wird, gesehen wird, anspielt. Und jetzt blättert mal ganz kurz zu Lukas 16, 31, weil das ist ein Prinzip, was Jesus schon früher einmal erwähnt hatte in einer seiner Gleichnisreden, wie Jesus Menschen zur Gewissheit des Glaubens führen möchte. Er könnte natürlich den Himmel zur Seite rücken. Er könnte natürlich sich erfahren lassen. Er könnte auch schwarz auf weiß die Fakten alle bringen. Aber Jesus verfolgt ein anderes Prinzip. Und in Lukas Kapitel 16, Vers 31, erwähnt er am Ende von diesem Gleichnis Folgendes. Er sprach zu ihm, hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Zurück zu der Geschichte in Kapitel 24 haben wir Folgendes, dass Jesus weiß, dass selbst wenn du jetzt eine Erscheinung sehen würdest, das nicht automatisch bedeutet, dass der Mensch dann anfängt zu glauben. Weil wir Menschen nie genug haben können davon. Im nächsten Moment fällt uns ein neuer Einwand ein. Aber weil Jesus das weiß und das nicht gerade nicht tun möchte, sagt er, glauben Sie nicht Mose und den Schriften und den Propheten. Wenn Sie das nicht tun, dann werden Sie auch nicht glauben, wenn jemand von den Toten aufersteht. Mit anderen Worten, die Gewissheit, auf die Jesus hinführen möchte, die fängt woanders an. Die fängt an bei dem, was er in Vers 25 sagt. Wir sind zurück bei Lukas 24, 25. O ihr Toren zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Was Jesus hier tut, ist, er möchte die Gewissheit von Menschen dadurch gründen, dass wir lernen, die Schrift Gottes als vertrauenswürdig und glaubwürdig anzuerkennen. wenn unser Glaube sich nicht auf dem so stets geschrieben gründet, dann können noch so viele Himmelswolken zur Seite gerollt werden. Am Ende, wir werden nicht glauben. Und weil Jesus das weiß, sagt er, ich möchte, dass ihr euren Glauben auf etwas gründet, was wirklich Bestand hat. Und er tadelt sie dann dafür. Es ist interessant, dass diese Jünger ein Problem hatten. Sie wollten gerne von den Frauen die Beweise haben, dass er auferstanden ist. Aber das eigentliche Problem war nicht der Mangel der Beweise. Das eigentliche Problem ist das, was Jesus hier sagt, ihr Unverständigen langsam in Herzen all dem zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Unterm Strich heißt es, die Unwilligkeit von uns Menschen, dem Wort Gottes Vertrauen zu schenken. Und das Problem ist viel tiefer, sagt Jesus. Das ist eigentlich das Problem, mit dem wir eigentlich Tag ein, Tag aus zu kämpfen haben. Vertraue ich wirklich diesem, es steht geschrieben, oder nicht? Und Jesus hebt hervor, diese Unwilligkeit ist eigentlich das wahre Problem, warum wir nicht zur Gewissheit finden. Wenn das Wort Gottes der Weg zur Gewissheit ist, können wir das vielleicht ein bisschen konkreter machen? Ja, ich möchte euch helfen, das konkreter zu sehen. Und da komme ich wieder zu Jesus. Denn schaut mal, was Jesus macht. Und das finde ich ist echt total spannend, was er in Vers 26 und 27 sagt. Um diesen beiden Menschen zur Gewissheit des Glaubens zu führen, sagt er, musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Dieser Text ist für mich, wenn ich andere Personen hin zu Jesus begleite, ein fundamentaler Text. Weil Jesus an der Stelle sagt, der Schlüssel, um zur Gewissheit des Glaubens zu kommen, liegt darin, dass ich aus allen Schriften Jesus erkenne. Es heißt, er fing an bei Mose und den Propheten, ein bisschen weiter unten heißt es auch bei den Psalmen. Mose, Propheten und Psalmen sind in der hebräischen Bibel ein Begriff für die gesamte Bibel. Torah, Ketuvim, also Neviim und Ketuvim ist der Dreierbund von der hebräischen Bibel, von der Tanach. Und mit anderen Worten sagt Jesus, aus der gesamten alttestamentlichen Schrift, finde mich. Und die Schreiberin von der Kinderbibel, Sally Lloyd-Jones, die hat es so schön ausgedrückt. Sally Lloyd-Jones sagt in der Einleitung ihrer Kinderbibel, jede einzelne Geschichte flüstert den Namen des Kindes. Wenn ich also jetzt diesem Rat von Jesus folge, dann heißt es Folgendes. Wenn die Bibel die Gewissheit meines Glaubens ist, sagt Jesus, finde mich darin. Wie liest du die Bibel? Wie liest du die Bibel? Ich möchte euch ein Beispiel geben und das Beispiel kommt von Johannes Calvin. Johannes Calvin hatte in einem seiner Kommentare das beispielhaft gezeigt. Tim Keller hat es dann modernisiert und ich möchte euch das weitergeben. Jesus, wenn du mit einer Jesusbrille die Bibel liest, das Alte Testament, dann wirst du plötzlich in den Geschichten mehr sehen als nur die Geschichte selbst. Jesus ist der wahre und bessere Adam, weil er im Garten der Prüfung standhielt und seine Gerechtigkeit uns zugerechnet wird. Jesus ist der wahre und bessere Abel, der sein Blut vergossen hat, es aber nicht zum Himmel schreit um Vergeltung, sondern um unsere Freiheit schreit. Jesus ist der bessere und wahre Abraham, der aus seiner Heimat rausgerufen worden ist, in ein Land, was er nicht kannte und eine Unsicherheit vor ihm stand, der aber am Ende gegangen ist, um ein neues Volk zu gründen. Jesus ist der wahre und bessere Isaak, der tatsächlich sein Leben für dich und für mich gegeben hat. Und der dann am Ende erkennen könnte, jetzt weiß ich, dass Gott uns nichts vorenthält, weil er seinen geliebten Sohn für uns gegeben hat. Jesus ist der wahre und bessere Jakob, der nämlich für uns diesen Kampf errungen hat mit Gott und den gerechten Schlag Gottes erlebt hat, damit wir ihn nicht erleben müssen. Jesus ist der wahre und bessere Josef, der von seinen Brüdern verkauft worden ist, zurückgelassen worden ist, der dann aber an die Rechte des Königs gekommen ist und am Ende sich für seine Brüder eingesetzt hat und sie nicht verurteilt hat. Jesus ist der wahre und bessere Mose, der zwischen seinem Volk und Gott vermittelt, damit wir in die Herrlichkeit Gottes treten können. Jesus ist der wahre und bessere David, der einen Kampf gekämpft hat und einen Sieg errungen hat, für das Volk den Sieg errungen hat, für das sie nicht einen Finger bewegen mussten, als es gegen Goliath ging. Jesus ist die wahre und bessere Esther, die nicht nur ihr Leben riskiert hat, sondern Jesus, der sein Leben wirklich gegeben hat, hingegeben hat für uns, um dadurch sein Volk zu erretten. Und ihr könntet die Geschichte der Bibel jetzt weiter fortsetzen. Jede einzelne Geschichte, Sally Lloyd-Jones sagt es so schön, jede einzelne Geschichte flüstert den Namen des Kindes. Deshalb, wenn du die Bibel liest, Jesus sagt selber, du suchst in Mose und in den Propheten und in den Psalmen jede einzelne Geschichte. Wenn du die Jesusbrille aufsiehst, wirst du sehen, jede Geschichte hat eine tiefere Bedeutung mit einem Pfeil hin auf diesen einen, der kommen sollte. Jesus sagt einmal, selig sind die, die nichts sehen und doch glauben. Am Ende wollte Jesus diesen beiden Menschen hier zeigen aus den Schriften, dass die Gewissheit des Glaubens sich gründet auf einem so stets geschrieben. Das heißt, der Sprung des Glaubens, liebe Geschwister, liebe Freunde, liebe Gäste, der Sprung des Glaubens in deinem Leben ist nicht ein Sprung ins Nichts, ist nicht ein Sprung in die Ungewissheit, sondern auf die Gewissheit des Wortes Gottes, was zuverlässig und bis heute in Jesus verständlich wird. Ich wünsche uns, dass wir Jesus als Zentrum der gesamten Bibel erkennen. Wenn du das erkennst, wirst du merken, dass dein Glaube ein festes Fundament bekommt. Wir kommen zum dritten Punkt. Wir hatten heute gesehen, wir haben manchmal das Gefühl, dass der Himmel verloren ist. Oft allerdings aufgrund von selbstgemachtem Leid, weil wir unsere Hoffnungen auf andere Dinge setzen. Als zweites haben wir aber allerdings gesehen, dass der Sprung des Glaubens nicht ein Sprung in die Ungewissheit ist, sondern auf das feste Fundament, nämlich der Heiligen Schrift, die in Jesus Christus ihre Erfüllung findet. Und dann kommen wir zum dritten Punkt. Bekehrung als Begegnung. Manchmal denken wir so, eine Bekehrung, das musste die ganz große Geschichte sein. Oft hört man das von Personen und es ist ein Wunder, dass Menschen so bekehrt und umkehrt. Aber die Bekehrung hat nichts mit einem spektakulären Ereignis als solches zu tun, sondern die Bekehrung ist etwas, was Jesus angesprochen hatte, ihr Unverständigen und trägen Herzens. Es hat mit einer Herzenssituation zu tun. Und ich möchte das gerne öffnen für euch, wie in diesem Zusammenhang Bekehrung beschrieben werden kann. Man kann es nicht definieren, aber man kann zumindest Aspekte hier aus der Geschichte hervorheben. Die Bekehrung in dieser Geschichte von diesen Leuten ist offensichtlich, weil am Ende der Geschichte drehen sie um, gehen zurück und haben gesagt, wir haben ihn gesehen, es ist wahr. Hier ist eine Bekehrung gewesen. Aber die Umstände der Bekehrung sind sehr interessant. Ich möchte es in folgenden Punkten vielleicht festhalten. Der erste Punkt, eine offene Bibel hat hier eine Rolle gespielt. Was meine ich damit? Die offene Bibel war, dass sie diese Jesusbrille plötzlich aufgesetzt haben und die Bibel in einem anderen Fokus verstanden haben. In diesem Blick, dass Jesus die Erfüllung all dieser Geschichten ist. Und in dem Moment, wo du anfängst, die Bibel zu verstehen, mit diesem Jesusblick, dann wirst du plötzlich merken, dass die Gewissheit des Glaubens sich darauf gründet, dass du Jesus in der Bibel findest. Mit anderen Worten, Teil der Bekehrung ist diese offene Bibel. Und wo Jesus hier dann mit diesen Jüngern zu Hause sitzt, heißt es in Vers 32, und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete. Die offene Bibel ist die Bibel, die du mit der Jesusbrille liest. Wenn diese Schrift geöffnet wird, fängt es an, in deinem Herzen etwas zu bewirken. Bist du langsam in deinem Herzen träge gewesen zu glauben? Lies die Bibel, mit der Suche, wo Jesus darin zu finden ist. Bei den Jüngern hat das hier genau das ausgelöst auf dem Weg. Das heißt noch nicht, dass du zu Hause bist, aber das heißt, dass du auf diesem Weg bist der Bekehrung. Am Anfang des Jahres 2026, vielleicht möchtest du Jesus genau das sagen. Herr, schenk, dass ich in diesem Jahr dich finde, wenn ich meine Bibel lese. Nimm dir doch mal vor, in diesem Jahr zu sagen, Jesus, ich möchte in diesem Jahr die 150 Psalmen lesen. Aber nicht einfach nur lesen, damit ich eine Andacht gemacht habe, sondern zu lesen mit der Jesusbrille, um zu gucken, wo finde ich dich, Jesus, in den Psalmen? Weil Jesus hat viel aus den Psalmen gelesen und gepredigt, um zu zeigen, dass es von ihm spricht. Hab eine offene Bibel, aber hab auch ein offenes Herz. In dem Vers 25 sagte Jesus, o ihr Unverständigen und trägen Herzens. Wie viele Beweise möchtest du haben? Wie viele Beweise forderst du von Gott, um den Sprung des Glaubens zu wagen? Ganz ehrlich, manchmal habe ich den Eindruck, wir gehen härter ins Gericht mit Gott als mit einer Brotknetmaschine. Weil bei der Brotknetmaschine gehe ich irgendwann den Sprung des Glaubens und drücke auf Kaufen. Wie viele Beweise wollen wir, dass wir Gott unser Herz öffnen? Die Unwilligkeit, unser Herz Gott zu öffnen, ist das, was Jesus an diesen beiden Jüngern getadelt hatte. Deswegen möchte ich dich einladen, du stehst am Anfang des Jahres 2026. Warum betest du nicht, wie dieser eine Mann im Markus-Evangelium, der sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Bist du skeptisch? Bitte Gott, dass er dir ein offenes Herz schenkt. Dass er dein Herz öffnet. Wisst ihr, wenn Gott Jesus von den Toten auferwecken konnte und das wahr ist, glaubt ihr nicht, dass Gott auch dein totes Herz auferwecken kann, was vielleicht eingeschlafen ist und sich nicht mehr erwecken lässt? Er kann es. Bitte ihn darum. Offene Herzen, offene Bibel und dann noch offene Heime. Offene Heime. Es heißt ja hier in der Geschichte, das Vers 28, sie kamen nah an das Dorf, wo sie hingingen. Und das ist jetzt interessant, da steht, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Ja, wisst ihr, in den Schriften steht doch geschrieben bei Mose, dass Mose dann wie bei dieser einen Schlange, die Stange wurde einfach erhoben. Versteht ihr? Kennt ihr? Ich könnte noch erinnern an diese Geschichte. Und Jesus geht dann einfach weiter. Und die Weggabelung ist da. Und er tut so, als würde er weitergehen. Und die Jünger plötzlich merken, Moment, stopp mal. Kann doch nicht einfach weitergehen. Und der entscheidende Moment kommt an der Weggabelung. Und es heißt hier, sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns. Ich möchte dich einladen, dass wenn du an der Weggabelung in deinem Leben stehst, in diesem Jahr, dass du Jesus nicht einfach weiterziehen lässt. Wenn du die Schrift liest und öffnest in diesem Jahr und Jesus darin findest, bitte Gott, dass er dein Herz öffnet und auch dein Heim. Dass du dieses Gebet sprichst, Jesus, bleib bitte bei mir. Ja, ich weiß, wir haben vor kurzem Weihnachten gefeiert und Jesus hat gesagt, ich bin Immanuel, ich bin mitten unter uns. Aber vergeht Jesus so wie die Tannen vom Tannenbaum? In dieser Geschichte, in diesem neuen Jahr, möchte Jesus dich einladen, dass du betest, bleib bei uns. Und erst in dem Moment, wo Jesus persönlich in dein Leben kommt und wo Jesus eine persönliche Erfahrung mit dir hat, erst in dem Moment werden deine Augen aufgehen. Für diese beiden Jünger gingen die Augen erst da auf, wo Jesus in ihr Heim gekommen ist. Ja, wir sagen, Jesus kam in die Welt zu Weihnachten. Wir sagen, Gott ist in diese Welt gekommen, um diese Welt zu retten. Aber die Frage ist, ob er auch in dein Leben kommen darf. Darf er auch in dein persönliches Leben kommen? Ich möchte dich einladen, darüber nachzudenken in diesem Jahr, so wie diese beiden Jünger. Denn in dem Moment, wo du auch dein Heim öffnest, ihm persönlich Raum in deinem Leben gibst, dort wirst du ihn sehen können. Und Jesus wird sich zeigen. Jemand, der ihn einlädt in sein Leben, Jesus wird sich zeigen und du wirst ihn sehen. Er hat es versprochen. Wenn ihr mich suchen werdet, so werde ich mich finden lassen. Und jemand, der ihn sehen wird, der wird auch diese Welt mit anderen Augen sehen. Denn wisst ihr, als sie in dem Moment Jesus gesehen hatten, da war das Brot und der Abendessenstisch war da, nachdem sie stundenlang die 11, 12 Kilometer gegangen sind. Aber in dem Moment war ihnen das Essen vollkommen egal. Sind wieder aufgestanden, den ganzen Weg zurückgelaufen, weil ihnen es wichtiger war, diese Hoffnung mit anderen zu teilen. Du merkst plötzlich, Bekehrung als Begegnung durch das Wort, durch eine Herzensbegegnung mit Jesus und durch eine Begegnung, dass Jesus in deinem Leben Raum bekommt, wird dann einen Unterschied machen. Vielleicht sagst du an der Stelle, ich würde gerne, Jesus, ich würde dir gerne diesen Raum in meinem Leben geben, aber ich kann nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe den Himmel verloren. Irgendwie habe ich den Eindruck, ich bin enttäuscht. Sei es von der Gemeinde, von anderen Menschen, von dir oder vom Glauben oder von was auch immer. Ich möchte ein letztes Wort zum Abschluss sagen. Solche Momente kommen, sie sind hier auch gekommen. Aber im Vers 15 dieser Geschichte steht, Jesus gesellte sich zu ihnen. Er ging mit ihnen. Wenn Jesus bereit ist, mit diesen beiden Jüngern zu gehen, dann ist er auch bereit, mit dir durch dieses Jahr zu gehen. Wo auch immer du heute stehst, ob du vielleicht skeptisch bist, ob du vielleicht zögerlich bist, ob du vielleicht ihm noch nie begegnet bist, was auch immer. Weißt du, Jesus, er ist ein Gentleman. Er wird dich begleiten, er wird mit dir gehen, aber er wird sich dir nie aufdrängen. Er wäre weitergegangen an der Weggabelung, wenn er dir nicht die Möglichkeit gegeben hätte, ihn kennenzulernen durch sein Wort. Wenn du vielleicht enttäuscht bist, traurig bist, möchte ich dir sagen, dieser Jesus ist ein Jesus, der mit dir die Extrameile gehen wird. Weil glaubt ihr wirklich, dass Jesus aus Spaß die 12 Kilometer hingegangen ist, um sie wieder zurückzugehen und im nächsten Moment in Jerusalem zu erscheinen? Jesus ist freiwillig diesen Weg mitgegangen. Und er hatte auch ein offenes Ohr gehabt für die Situation, in der du gerade bist. Weil er fragte, was sind das für Sachen? Ja, hast du es nicht mitbekommen? Ja, was denn? Er hört dir wirklich zu. Nicht wie jemand, der heute vielleicht im Rush des Alltags sagt, ja, was ist, ja, okay, alles klar, ja, wir sehen uns später. Nein, Jesus interessiert sich für dich. Und er wird sich nie dir aufdrängen, aber er wird dir die Möglichkeit geben, dass du die Gewissheit des Glaubens findest in diesem Jahr. Wenn du einen Samen wirfst, dieser Samen ist ziemlich zerbrechlich, klein, man kann ihn sofort zertreten, er ist kaputt. Aber wenn du ihn wirfst und dieser Same Wurzeln anfängt zu streuen, dann wird er irgendwann stärker und stärker und dann irgendwann wächst eine Pflanze daraus und es ist unmöglich, aber echt krass, ein kleiner Same, der einmal wirklich anfängt zu wachsen im Leben eines Menschen, der kann sogar die härtesten Asphaltdecken aufbrechen. Wie hart auch immer dein Herz sein mag, weil es vielleicht verhärtet ist im Laufe der Zeit, Jesus möchte wie so ein leichter kleiner Same in dein Herz fallen. Und wenn du in diesen Raum gibst, Jesus wird mit dir gehen. Die Zeit, die du brauchst, den Weg nach Hause, wohin du unterwegs bist. Ist das nicht interessant? Wir, die wir diese Geschichte lesen, da ist so eine Spur der Ironie drin. Weil du liest die Bibel und denkst, Kleopas, komm schon, bitte öffne doch mal die Augen, schau hin, es ist Jesus. Hey, du redest doch mit ihm, kannst nicht mal aufdecken, hallo? Das ist doch Jesus, glaub doch einfach an ihm. Und wir denken, hey, Kleopas, komm, siehst du das nicht? Schau doch hin. Wisst ihr, warum das so geschrieben ist? Ich glaube, es ist deshalb so geschrieben, weil Lukas wollte, dass alle, die das lesen, dieses Gefühl bekommen, hey, Kleopas, Jesus ist nur eine Hand weit von dir weg. Schau doch hin, ey, es glaub doch einfach. Weil Jesus wollte, was Lukas wollte, dass du genau dieses Gefühl bekommst, dass du erkennst, Jesus ist so nah an deinem Leben dran. Schau doch hin, Alejandro. Versperr doch nicht dein Herz im Jahr 2026. Schau doch hin. Er ist so nah neben dir, bei dir und wird dich immer begleiten. Sei doch nicht skeptisch als Kleopas. Glaub an Jesus. Und ich lade euch alle ein, dass du diesen Sprung des Glaubens gehst, dass du in diesem Jahr betest, Jesus, bleib bei mir. Dass wir als Gemeinde beten, Jesus, bleib bei uns. Glaube auf einem festen Wort, so steht's geschrieben. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.